Gemeinschaft. Menschen sind nicht geboren, um allein zu sein. Wir brauchen andere, um unsere Ziele zu erreichen, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen und einfach, um mit ihnen am Feuer zu sitzen. Und wir brauchen sie, um ihnen von uns etwas zu geben. Unsere Zeit, unsere Zuwendung und vielleicht auch etwas, das wir gebastelt haben. Elizabeth Marshall Thomas, Autorin des Buches »The Old Way«, hat als junge Frau bei den Yuvasi, einer Gruppe der ersten Menschen, der Buschleute, gelebt. Sie beschreibt das enge soziale Geflecht in der Gemeinschaft, die unter anderem durch das Geschenkemachen, genannt Xaro, gefestigt wird. Fast alle hatten eine Reihe von Partnern, mit denen sie Geschenke austauschten. Deswegen sorgte Xaro mit am stärksten für die Bindungen im sozialen Geflecht. Eine Xaro-Partnerschaft konnte ein Leben lang andauern. Jemand gab einem Partner ein Geschenk. Zeit verging. Der Partner machte im Gegenzug ein Geschenk. Dann verging wieder Zeit. Und dann machte der erste Partner abermals ein Geschenk. Auf diese Weise festigte sich eine Beziehung zwischen zwei Leuten immer weiter. Und die Geschenke wurden liebevoller gegeben und empfangen. Es waren kleine Geschenke, ja, aber mit Mühe und Können hergestellt. Und wenn der Empfänger sie dann trug, wurden sie zu sichtbaren Zeichen wichtiger Verbindungen. Letztlich nicht viel anders, schreibt Thomas, als wenn wir den Ring unserer Großmutter oder die Uhr unseres Vaters tragen, um zu zeigen, zu wem wir gehören. Geschenke, immaterielle oder materielle, können vorher Fremde zu Freunden machen.
Als wir ins Dorf zogen, kannten wir niemanden. Und die alteingesessenen Nachbarn im Haus nebenan waren nicht begeistert über das Neubaugebiet, wo vorher eine Wiese gewesen war, auf der die Kühe weideten und die Störche im Frühjahr nach Futter suchten. Aber sie waren nett und die Kinder freundeten sich an. Die Erdberge auf unserem Grundstück wurden schnell Anziehungspunkt für eine ganze Horde von Kindern, deren Eltern nicht immer erfreut waren über den Dreck. Doch über die Jahre wurden wir Freunde. Ich arbeitete von zu Hause aus, also waren die Kinder oft hier. Ich chauffiere und bekoche auch immer mal wieder das eine oder andere Kind. Anja organisiert dafür mein Leben. Sie kauft Theaterkarten, erinnert mich an den Dorfstammtisch, holt mich zum Walken ab. Und sie kann etwas, worin ich schrecklich schlecht bin. Sie bringt meinem Hund Kleinigkeiten zum Naschen mit. Sie schickt mir Postkarten, ja, so richtige, per Post. Ich mache dann dafür die Behausungen für unsere gemeinsamen Bienen frühlingsfit. Am Anfang haben wir uns ziemlich skeptisch beäugt, Anja und ich. Inzwischen überlegen wir, wo wir irgendwann unsere Alters-WG aufmachen. Nicola ist übrigens wie Anja. Sie kann das auch mit den Geschenken.
Als wir in Bonn ankamen, waren wir die Fremden, die Leute aus der Großstadt. Ich trug schlabberige Cargo-Hosen und wilde Locken. Meine Kinder liefen in löchrigen Wolle-Seide-Shirts herum und ich kannte weder das St. Martins-Ritual, noch war mir klar, dass hier mit 8 Uhr Elternabend gemeint ist, dass man Punkt 8 Uhr anfängt. Es schien eine Unmenge unsichtbarer Regeln und Rhythmen zu geben. Und bald ging es um ganz banale, alltägliche Fragen. Wie kurzfristig darf man Verabredungen absprechen? Darf man die Nachbarn um ein Ei fragen? Soll das Protokoll der Elternversammlung motivierend lustig oder juristisch trocken verfasst sein? Ich besann mich auf meine Großmutter. Wenn sie Kuchen backte, Marmelade einkochte oder Brombeeren in Überfülle hatte, dann schickte sie mich als Kind schon los. Ein Stück Kuchen für die Freundin zwei Häuser weiter rechts, ein Glas Marmelade für die Bäckersfrau an der Ecke und Brombeeren für die alte, alleinstehende Dame gegenüber. So lernte ich nicht nur die Menschen unserer Umgebung kennen, sie kannten auch mich. Sie freuten sich, gaben ihrerseits Geschenke zurück oder brachten ein paar Tage später eigene Kartoffeln, Blumen aus ihrem Garten oder anderes vorbei. Also gingen die Kinder und ich los und verteilten Kuchen. Erst im Haus, dann an die Nachbarn mit den Hunden, mit denen man schon mal ins Gespräch gekommen war, dann an den Postmann und so weiter. Mittlerweile haben unsere Geschenkegänge weite Kreise gezogen und die Menschen revanchieren sich mit Radieschensamen, Stauden für den kleinen Vorgarten, Geschenken für die Kinder, einem Lächeln und der Sicherheit, dass meine Kinder überall willkommen sind.
Aber das passiert nur, wenn wir füreinander da sind. Wir lieben das, was wir jeden Tag sehen. Der aus Polen stammende und 1948 nach Kalifornien emigrierte Psychologe Robert Zients zeigte Probanden schnell hintereinander eine Reihe von abstrakten Formen und Wörtern. Die Probanden bewerteten hinterher diejenigen davon als signifikant positiver, die sie häufiger gesehen hatten. Diesen von Zients entdeckten Effekt bezeichnet man als Effekt des bloßen Kontakts, Mere Exposure Effect. Er wirkt nicht nur in der Cola-Werbung, sondern auch im echten Leben, im Dorf. Und besonders gut funktioniert er, wenn es um Babys und kleine Kinder geht. Sarah Bluffer-Hardy hat eine interessante These dazu, warum das so ist. Menschliche Babys kommen auf die Welt und tun etwas Eigenartiges. Sie nuckeln und weinen, wie kleine Primaten es alle tun. Aber sie investieren auch viel Energie in ausgefeilte, metabolisch kostspielige, neurologische Maschinerie für Augenkontakt, Imitation, emotionale Ausdrücke. Also in Ausrüstung, ohne die andere Primaten ganz wunderbar auskommen. Warum tun sie das? Hardy hat eine These. Das Baby muss die Mutter an sich binden, muss dabei aber checken, ist sie auch verfügbar und ansprechbar? Wenn sie das nämlich nicht ist, wendet sich das kleine Menschenbaby anderen Dorfbewohnern zu, die ansprechbarer sind. Und wann sind sie das? Es zeigt sich, dass viele Säugetiere auch Adoptiv- und Findelkinder großziehen. Sogar Mäuseväter können lernen, fremde Babys nicht zu fressen, sondern zu umsorgen. Sie tun das umso mehr, je mehr sie schon Kontakt zu Babys haben oder vorher hatten. Der Kontakt zu Babys verändert den Hormonspiegel von Säugetieren und stärkt den Umsorge- und Nestbautrieb. Und er wirkt sich auch bei Menschen darauf aus, wie wir uns in sozialen Gemeinschaften verhalten. Die Männer bei den Buschleuten vom Stamme der Kung zum Beispiel hatten eine ebenso hohe Wahrscheinlichkeit, wirklich der Vater vom Kind ihrer Freundin zu sein, wie die Männer bei den Aka in Namibia. Beide Jäger- und Sammlervölker lebten in Gruppen auf eine sehr ähnliche Art, wie Menschen es seit Jahrtausenden tun. Dennoch ist es sehr unterschiedlich, wie stark sich die Männer an der Kinderaufzucht beteiligen. Bei den Kung praktisch gar nicht, bei den Aka sehr stark. Eine Erklärung ist, dass bei den Aka die Männer etwa die Hälfte des Tages in großer Nähe zu den Kindern verbringen, während bei den Kung Männer und Frauen ihre Tage getrennt verleben. Was heißt das für unser Familienleben? Wenn Papa 10 Stunden am Tag weg ist oder sogar nur am Wochenende kommt, kann ihm niemand verübeln, wenn es ihm schwerfällt, sich auf die Kinder einzulassen. Das Dorf, das es braucht, muss auch anwesend sein, um angemessen auf die Kinder reagieren zu können.